Das ist Al Dente Entertainment.
Was ich immer sage, ich habe immer mein Bestes gegeben, weil du nie weißt, wer es schaut zu.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Peter Olsson, Teil 2. Und jetzt geht's los.
Dies ist der zweite Teil von Lebenslauf unzensiert mit dem A-Promi-Berater Peter Olsson. Im ersten Teil haben wir nicht nur erfahren, wie ihn seine schwedische Jugend mit Tennis und Musik sowie die Highschool-Zeit in Boston geprägt haben, sondern auch, wie er mutig und komplett ohne Deutschkenntnisse ins badische Mutterstadt kam, um Sportvermarktung zu lernen. Er verriet uns außerdem, mit welch unkonventionellen Methoden er Oliver Bierhoff zum gefragten Werbestar machte und wie ein einziger Satz von Franz Beckenbauer ausreichte, um ihm das Vertrauen der Legende Muhammad Ali einzubringen. Hört euch diese Folge am besten zuerst an, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß mit Teil 2.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn jemand mit dir zusammenarbeitet? Vertrauensverhältnis ist wahrscheinlich das A und O, könnte ich mir vorstellen. Wie ist da die Zusammenarbeit? Du bist ja kein Agent, sondern du bist im Prinzip eine Form, wenn ich das richtig verstehe, von Berater, der auch gleichzeitig sich kümmert um diese Persönlichkeit in verschiedenen anderen Dingen auch. Also unter anderem natürlich auch in Vermarktungsfragen. Gibt es einen guten Werbepartner für dich? Passt der gut zu dir? Ist das ein guter Match? Wie gehst du da ran? Also ist das vor allem viel Dialog oder gibt es da ein Konzept? Wie geht man da vor?
Also das wird ja oft diskutiert heute, dass der erste Unterschied, so wie ich das rangegangen ist, ist, wenn du einen Kurs jetzt machst mit irgendeinem Coach oder du gehst zu einem Unternehmensberater, dann erzählen sie dir, was du zu tun hast, okay? Was angeblich funktioniert hat in der Vergangenheit oder bei anderen Menschen. Ist totale Bullshit. Ich muss ja erst mich beschäftigen mit dem Mensch. Jeder Mensch ist auf einer anderen Ebene. Jeder Mensch hat eine andere Vergangenheit. Jeder Mensch hat andere Ziele. Das heißt, du kannst keinen Plan machen für jemand, wenn du nicht dich erst mit jemandem richtig beschäftigt hast. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist das sogenannte Masterplan entwickeln. Ich war damals, glaube ich, der Erste, der sich so ernsthaft mit Masterplänen. Und ich habe das ja nicht erfunden. Ich habe nur das Glück, dass ich damals mit Sir Tony Stevens saß in England.
Wer ist das?
Der Sir Tony Stevens ist eine der absolut größten Legenden. Der war der Manager von Beckham, Owen, Platt, Lineker.
Also von den ganzen großen englischen also Kickern praktisch.
Alle große Kickern hat er gemacht. Und der hatte schon für David Beckham einen Masterplan, wo er 14 war. Der David kam ja aus der Jugendarbeit von Man U. Dann habe ich gesagt, okay, wow, wie kannst du einen Masterplan haben für jemanden, der so jung ist? Das sagt er, das ändert sich ja jeden Tag. Ich sage, ja, aber wir haben einen Plan gehabt und es ist immer besser, aus einem Plan etwas zu verändern, als gar keinen Plan zu haben. Und das Wichtige ist, wenn da ist der Trainer, da ist der Onkel, da sind die Eltern und so weiter. Und wenn alle mitredet und alle versucht, irgendwie Einflüsse zu haben, musst du einen Masterplan. Ich ging dann zurück nach Deutschland und sagte, ich baue jetzt Masterpläne für meine Stars. Das war der erste. Ich habe das ja nicht erfunden. Nur ich dürfte das dann von einer der wichtigsten, erfahrensten lernen, die sogar mit David. Und der hat mir dann auch erzählt, wie die USA, dann hat Man U gespielt in Japan, welche Deals. Ich habe viele Größen, Finanzen mitbekommen, so dass ich wusste.
Er hat auch die richtige Partnerin gefunden.
Nee, das hat er ja alles mit entschieden. Und dann,
tatsächlich.
Klar, dann hat er den Victoria ausgewählt. Dazu gibt es auch eine lustige Geschichte, wo ich dann irgendwie hier in München im Büro stand mit Michael Ballack damals und sagte dann so vor so eine Live-Figur von No Angels. Und habe gesagt, lass uns doch ein David-Ding machen. Und Michael sagte, was? Ja, nimmt eine von dem. Das ist ja der deutsche Spice Girls. Und dann kannst du eine von dem. Also, rothaarige, schwarze, blonde. So, nein, ich habe schon einen Freund. Komm, wir machen jetzt Mark so als Spaß. Das ist ja, meine okay. kranke schwedische Humor. Aber wir haben gesagt, wir können das ja kopieren. Also was David mit Spice Girl kannst du ja mit No Angels machen. Ne? Nein, und der, ich habe dann angefangen, diese Masterpläne zu machen, weil ich ja nie richtig so die Babysitting gemacht habe. Also es gibt andere denn Manager, die haben dann also den Kühlschrank organisiert und haben dann irgendwie die Winterreifen. Und so. Das habe ich nicht getan, sondern ich bin sehr strategisch reingegangen. Das heißt, ich entwickle jetzt aus der Sicht der Mensch, also das heißt der Familie, der Kinder, weil ich selbst vierfacher Vater bin, aber der Familie, der Kinder, die Umstände, der ganze Leben außerhalb von dem Sport war mir genauso wichtig wie die Performance. Weil wenn das funktioniert und da wenig Stress ist, kannst du besser performen auf dem Platz. Und das ist.
Wie hast du das gemacht? Also das klingt so, es könnte ja auch ganz übergriffig wahrgenommen werden, so ungefähr, aber der mischt sich jetzt voll in mein Privatleben ein und all das. Sondern ich glaube nicht, dass du das so getan hast, aber es täte mich interessieren, ist es dann eine sehr freundschaftliche Ebene, die man dafür benötigt, um hier auch auf Augenhöhe miteinander zu sprechen? Also wie geht man mit jemandem um,
also
wenn man ihn dort dahin führt?
Ja,
auch ein
ist
bisschen.
Ein gegenseitiger Respekt. Also ich wurde ja auch sehr enttäuscht oft mit Kooperationen, weil ich war immer all in. Das heißt, du musst immer eine Distanz zu deinen Klienten haben, aber es ist nicht möglich, weil wenn du sehr viel weißt und sehr viel involviert ist, ist das schwierig, da das zu tun, ohne dein Herz reinzubringen. So, ne? Mhm. Und du musst das mögen. Also das ist nicht für jeden Mensch. Und ich war nicht, was war ich? Manager, Berater, Vertrauensperson, Freund. Eigentlich war ich ein bisschen von alles. Das, was geborgt worden ist. Und es war sehr viel damals auch der massive Entwicklung der PR, der Öffentlichkeitsarbeit. Da gab es ja auch, dann kam dann erst Social Media und so ein bisschen. Ne? Aber das hat, ich sag immer, das beste Beispiel ist, wenn du eine Wimbledon-Sieger von 1962 siehst, dann war der höchstwahrscheinlich der Abend davor essen und hat geraucht und so. Und hat dann, nächste Tag der Finale, haben sie nicht viel Geld bekommen, aber der hat den gleichen Pokal wie jetzt. Und wenn du die jetzt die jungen Spieler sind, ne, die Top-Spieler, die haben dann Entourage von 15 Leute. Das ist der gleiche Pokal, gleiche Turnier. Aber du siehst, wie komplex das geworden ist. Und wenn du mir jetzt mit Entertainment Stars, wo ich dann mit 10 Jahren mit Joko und dann indirekt Joko und Klaas gearbeitet hat, reicht das nicht, dass du Werbedeals machst. Du musst Produktionsfirmen aufbauen. Du musst Startup-Beteiligungen haben. Du musst andere Felder öffnen können. Also die Anforderungen dieses Arbeit hat sich brutal. Und viele von denen, zum Beispiel Oliver Bierhoff, hatte keine Transfermanager, sondern hat nur mit einem Anwalt gearbeitet. Also du kannst ja entweder einen Anwalt haben oder einen Berater, der eine FIFA-Lizenz hat. So, kannst du wählen.
Oder dein Papa.
Ja, der Papa mischt mit, aber ja. darf nicht die Verträge, weil du brauchst eine FIFA-Lizenz oder du brauchst einen Anwalt. Mhm. So, dann war ich natürlich da zwischen zu sehen, dass das auch funktioniert. Ich habe ja nicht versucht, seine Arbeit zu machen. Ich wollte auch keine Transfermanager werden. Aber du musst das lieben, ein bisschen wie ein Arzt. Also wenn du ein Sportarzt bist und du hast jeden Tag, also Müller-Wohlfahrt und so, hast du deine Spieler, hat Schmerzen, Probleme und so, das nimmst du ja 24 Stunden mit. Das ist nicht wie, du gehst arbeiten und um 20 Uhr macht es zu, sondern das ist alles so ein bisschen deine, sagen jetzt nicht Kinder, weil das klingt dann falsch, aber das sind Familienmitglieder alle. Und das musst du mögen. Und du wirst natürlich immer besser. Du fängst ja dann an, du merkst, das war so viel, das war so wenig. Du musst auch dich natürlich psychologisch wissen, wann sagst du etwas, wann kritisierst du etwas, wie bringst du das, wann muss ich härter werden, wenn mische mich ein, wann habe ich kein Recht, mich einzumischen, wann merke ich, das wird schief gehen, da musste ich angreifen. Das ist dann auch natürlich sehr viel Psychologie. Aber das kannst du nicht lernen in der Schule oder einem Buch, weil Das sind Sportpsychologie, das ist anders. Das ist nicht klassische Psychologie. So, ne? Du wirst ja auch nicht jemanden manipulieren, sondern du willst ja jemanden überzeugen. Und das ist etwas ganz anderes. Aber es ist sehr schwer zu erklären. Ich habe ja oft zum Beispiel Otmar Hitzfeld gefragt, weil wir hatten ja vor ein paar Tagen, habe ich mit Patrick Andersson wieder telefoniert, weil es war wieder der Tag, wo er Patrick gegen, in Hamburg durch die Mauer geschossen hat. Und ich war ja auch Manager von Effenberg damals. Und der Stefan hat den Ball zu Patrick gegeben, obwohl Patrick keinen einzigen Freistoß geschossen hatte, ganze Saison. Ne? Und normalerweise ja wie Franz, wie Lothar, wie Stefan sagt, jetzt wird ernst, gib mir den Ball, ich mach das. Aber er gibt den Ball zu Patrick. Und ich habe ihm oft gefragt, hast du Schiss gehabt oder was? Dann sagt er, dann wird er aggressiv. Sagt er, nee, ich habe einfach nur gespürt, Patrick muss schießen. Und das finde ich phänomenal. Und der Otmar hat ja oft Lars Ricken eingewechselt, Finale hier in München. In München gegen Juventus. Der trifft den Ball erste Mal und schießt ein Tor aus 40 Meter. Dann hat er vor dieser Finale in Hamburg gab es ein sehr entscheidend, jedes Spiel war entscheidend, aber dann hat er auch noch Sickler eingewechselt, der lange nicht gespielt hat, der guckt auf der Bank und sagt, Alex, du kommst, und der kommt rein und schießt das entscheidende Tor. Und ich sage dann, bitte, erklär mir doch das, wie das funktioniert. Also das, wir sind jetzt Freunde und ich arbeite, erklär mir doch bitte, wie schaffst du das? Dann versucht der, das ein bisschen zu erklären, und du merkst schon, dass er das nicht erklären kann.
Intuition.
Das ist das sogenannte Quorum-Level. Das habe ich nicht so in Coaching. Das gibt diese Quorum-Level, die jeder Mensch erreichen kann, wenn du alles anders verstehst im Universum. Das kommt dann alles zusammen. Bauchgefühl, Erfahrungen, Intuition, alles. Es gibt diese Quorum-Level. Wie man da hinkommt, gibt es keine klaren Schlüssel. Nur wichtig ist, dass du weißt, dass es gibt. Und eine meiner absoluten Lieblingsanekdoten ist, dass damals brauchte ich einen neuen Spieler, weil was hat Sir Tony Stevens zu mir gesagt? Peter, es gibt nur einen entscheidenden Trick, als die beste Fußballmanager zu werden. Und ich so, oh Gott, er sagt das jetzt zu mir. Danke, sagt er, du musst den Kapitän haben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hatte Bierhoff und dann hatte ich Ballack. Also zwei von den letzten fünf Kapitänen habe ich gehabt. So, aber so, und der und nach Bierhoff, ich merkte, die Karriere geht dann zu Ende, brauchte ich einen neuen Spieler. Und klar habe ich so ein bisschen Gefühl, der ist populär, der ist in der Zeitung und so, aber ich bin kein Scout. Was macht man denn, wenn man das Glück hat? Du rufst Franz an. Für mich gab es nur Franz oder Günther.
Und Günther Netzer.
Ja, und ich kenne ja beide so. Aber habe Franz angerufen, sagt, Franz, ich brauche einen neuen Spieler. Und der Franz so, oh, der Ballack ist gut. Und ich so, sorry Franz, aber ich weiß gar nicht, wer das ist. Sagt der, boah, der sitzt auf der Bank in Kaiserslautern, der Rehagel sagt, er kann nicht spielen. Ich sage, es wird einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Ja, Kaiser gesprochen, sofort unterschrieben. Dann ging es ja von Kaiserslautern nach Leverkusen und dann von Leverkusen dann zu Bayern und von Bayern zu Chelsea. Später saßen wir dann irgendwann essen und habe so Franz gesagt, bitte, bitte, erzählt mir, ich liebe das, bitte erzählt mir, wie siehst du so etwas? Und da kriege ich immer noch Gänsehaut, weil, und da siehst du auch den Unterschied. Der Franz sagt zu mir, ja, dies und das, aber ich habe gesehen, wie der läuft ohne Ball. Jetzt kommt's, weil du aus Sport so viele Parallelen ziehen kannst. Wie alle Menschen, und das ist dann, wenn ich mit Unternehmer spricht, ich sage dir, wie viele Ballacks läuft bei dir jetzt in der Firma rum? Und du gibst dir keine Chance. Du siehst die nicht, du gibst keine Chance. Das heißt, wir haben alle eine offensichtliche Talent und eine versteckten. Und der Versteckten kommt nur raus in das richtige Umfeld. Und dass jemand dich fördert und jemand das sieht. So, das ist dann die Aufgabe an der Führung. Aber wenn diese Aussage, weil klar, Michael links, rechts, Kopfballstärke, Freistoßstärke, alles das, was jeder sehen kann. Aber das Entscheidende war nicht das, um jemanden zu fördern, sondern war denn die Tatsache, dass er das Spiel lesen kann. Mhm. Und wenn ich das in den Raum sehe, dann sehe ich die verzweifelte Labrador-Augen, die Leute, die da sitzen, weil die denken alle, fuck, mein Chef ist nicht wie Franz.
Sag mal, du hattest in einem Interview mal gesagt, du hattest vier Mentoren in deinem Leben.
Ja.
Welche waren das?
Also, ich kann die jetzt nicht alle auflisten, weil die alle nicht bekannt sind. Sondern,
ach, oh, aber sag mir, welche Rolle
ja, sie also der,
kannst du ruhig nennen?
Also der erste, mein erster, die ich immer noch sehr viel Kontakt mit hat und der liebt das, ist der Staffan Kraft. Der Staffan war Tennistrainer in Stockholm. Und der hat damals mich ausgewählt zu Jimmy Connors. Also das war mein erster Mentor. Der war auch Offizier in der schwedischen Marine. Mhm. Also das heißt, der hat
diese... Du warst auch mal Elitesoldat,
ja, ich war Elitesoldat.
Wann war das denn?
Marine Corps. Das war 82, 83. Ziemlich okay. Hart. Wir waren 300 Jungs, die kamen rein. Nur 90 haben es geschafft, außer inklusive der Attacktaucher. Also das heißt... Ein Test, um die Baske zu bekommen mit Neptun, musst du viele Tests machen, aber einer ist im Winter, da hat alle riesen Angst vor, mit 40 Kilo am Rücken vier Tage ohne Schlaf, 120 Kilometer zu Fuß im Wald, mit ständiger Übung, mit scharfen Ammunition und so weiter. Da hat dann die Jungs von den Männern getrennt. Und am Ende war ich dann...
Du als Nordschwede warst das gewohnt.
Ja, also irgendwann in der Gene steckte das irgendwie rein, drin. Also, nee. Anyway, das hat mir natürlich auch sehr viel geprägt, weil ich Disziplin und nicht
Durchhaltevermögen.
Ja, alles haben wir gelernt.
Mhm. Jetzt habe ich dich völlig unterbrochen.
Ja,
entschuldige.
Ja, ich war ja auch noch kurz.
Der Kraft war der erste Mentor auf jeden Fall.
Ja, also Staffan Kraft. Dann war der zweite Mentor Ron Andruff, also der mich dann in die internationale Business gebracht hat. Mhm.
Das war der Eishockeyspieler,
das war der
die Eishockeyspieler in Mother City hatte.
In Mannheim, genau. In Mother City. Mhm. Dann muss ich sagen, der leider verstorbene Peter Geisecker, der war der Chef damals, der war Rennleiter von Nürburgring.
Okay.
Und der war der Chef und Inhaber von Wigge.
Von Wigge.
Mhm. Das ist da wirklich passiert, was ich auch sehr oft junge Menschen weitergebe. Ich war in Österreich und dann diese kleine Agentur, dann haben wir die Biathlon-Weltmeisterschaft gehabt in Feistritz. Mhm. Und ich habe da, weil ich diese Disziplin hatte, ich hatte dann so... Banden aufgehangen in der Wald, im Schnee, so nachts und so. Da haben wir zwei Kasten Bananen bekommen. Und so. Also ich hatte, es war nicht so der Top-Job. Aber was ich immer sage, ich habe immer mein Bestes gegeben, weil du nie weißt, wer es schaut zu. Und der Peter Geisecker hat tatsächlich gesagt, wenn er so gut arbeitet für zwei Kisten Bananen, kannst du dir vorstellen, wie der arbeitet, wenn ich
für drei Kisten?
Wenn, für Ananasen. Nein, aber der hat dann der Chance mehr gegeben, denn sicherlich Reinhold Beckmann, der an mich geglaubt hat, der mit den Solanz sein Fußball, denn Axel Meyer-Wölden, der für viele ein sehr komplexer, schwieriger Mensch war, aber ich konnte von ihm so viel, extrem viel lernen. Also ich habe das ja in meinem Buch geschrieben, ich hatte alle diese tolle Mentoren, so ohne Namen. Also. Dann habe ich geschrieben, okay, jetzt liest du das und sagst, schön für dich, Peter, aber wo finde ich meine? Weil ich höre das immer, wo finde ich meine Mentoren? Mhm. Und das ist falsch. Du findest deine Mentoren.
Die finden dich.
Der Mentor findet dich. Mhm. Und nur grundsätzlich aus zwei Voraussetzungen. Der eine ist, er sieht sich selbst. Ich habe oft so, wo ich sehe, shit, der brennt genauso wie ich damals. Wow, das finde ich cool. Oder ist es jemand, der von Werte her verdient, gefördert zu werden? Und 50% davon ist, wie du mit den menschlichen Werten umgehst. Also wenn du zuverlässig bist, wenn du zuhörst, wenn du Respekt hast, wenn du pünktlich bist. Das sind Dinge, die wir eigentlich von zu Hause mithaben müssen. Und heute... ist das so oberflächlich teilweise geworden, dass wir haben keine Traditionen. Ich meine, es fängt ja schon an mit Religion. Wir haben Probleme der katholischen Kirche mit Benehmen der Priester, also mit und dann haben wir Islam wird genützt für Kriege. Also man muss dann etwas glauben, aber was sagst du denn so deine Kinder heute und so weiter?
Das was heißt, sagst du denn deinen Kindern? Nee, welche weil, Werte hast du übertragen?
Ja, ich habe meine Kinder immer versucht, mehr in die Richtung universelle Energie, dass die ganze Universum von Energie gesteuert werden und dass man, was man Frequenz ausgibt, ist das, was man zurückbekommt. Und ich sage dir danke oft, Gott und so, obwohl wir nicht so viel in der Kirche gegangen sind, aber der Konfirmation, der Taufe, die Hochzeiten haben wir immer alle in der Kirche gemacht. Mhm. Und dann haben natürlich meine Kinder den großen Vorteil, dass die auch persönliche Momente wie Menschen wie Muhammad Ali und so getroffen haben. Das heißt, die haben dann sehr viele Menschen getroffen, der es auch lebt. Das ist nicht ein Priester, der etwas erzählt, wo man dann so ein bisschen Respekt vor hat, sondern das sind Vorbilder mit Menschen. Das heißt, meine Kinder sind sehr viel aufgewachsen mit Menschen, der auch es lebt. Ich meine, es fängt ja an, wie ich lebe damit. Zum Beispiel hat mein Vater, der verstorben ist, aber mein Vater sehr geliebt, aber das ist so wie die Russen, wie die Finnen, wie die Schweden und so. Die haben natürlich sehr viel getrunken, ne? Also das ist ja so die Tradition.
Aber Wodka dann, oder was
ist das? Ja, das Aquavit oder Wodka oder sogar hausgemachtes Ding. Also es ist ja nicht, okay. In Schweden nicht so wie die Bier oder Wein, so, auch natürlich, aber auch härtere Dinge. So, ne? Mhm. Und ich hatte da so eine Abneigung dagegen. Ich habe auch sehr viel gefeiert und so. Mhm. Und dann saß ich irgendwann mit meinen Kindern, da haben wir an meinen Papa gedacht und so. Und dann habe ich einfach meine Kinder gefragt, hatte mich jemals besoffen gesehen in euer ganzes Leben? Alle Kinder, nein, Papa, nein, nein. Und dann sagte mein jüngster Sohn, der ist so geil, sagte, aber Papa, du warst oft gut drauf. Und ich habe ja viel gefeiert. Nur ich wurde nicht anders. Ich habe nie geschrien und also ich war ein komisch. Die habe ich nie getan. Und dann bin ich tatsächlich im Bett und war ich sehr stolz darauf, weil es war nicht so unbedingt mein Ziel. Aber du kannst schon sehr viel vorleben mit deinen Kindern, das, was du willst. Und auch wie ich mit Erfolg in einem Papa im Fernsehen, Papa in den Zeitungen und so und dann zu Hause ganz bodenständig, ganz normal.
Papa auf der Bühne von Supertramp.
Das auch noch. Dann kam ich runter, dann sagte meine jüngste Tochter, der Nathalie, sagte, Papa, kannst du normal sein einen Tag? Dann habe ich gesagt, musste dich leider enttäuschen. Nein. Wir leben ganz kurz und ich habe immer gesagt, du kannst alles machen in deinem Leben, was du willst und verrückte Dinge, solange du nicht anderen Menschen schadet damit. Also du kannst alles machen und jede Chance nützen. Ich habe auch vor ein paar Jahren stand ich hier in München mit ganz tollen Menschen. Ich hatte, wie Claudel und ich hatte jetzt bei unserer Hochzeit, also ich bin jetzt zweite Mal verheiratet, jetzt 5 Jahre, haben wir uns am Tegernsee mitten in Corona, haben wir dann alles getrotzt und haben dann ein Fest gemacht. Und da habe ich 4 Bestmen wieder gehabt. Und eine davon ist Johan Ernst Nielsen, einer der bekanntesten Explorer der Welt. Und ich stand dann hier mit Gästen und Freunden auf dem Dach am Gärtnerplatz und wir haben Wein getrunken und dann sagte der Johan, der alle 7 Peaks der Welt bestiegen hat, inklusive Mount Everest und Nordpol, Südpol. Es gibt nur 27 Menschen in der Geschichte der Menschheit, Männer und Frauen, die alle 7 Peaks plus Nordpol, Südpol. Mhm. Und der hat dann noch einen extremen Guinness World Record on top, weil von Audi gesponsert damals Pool to Pool. Das heißt, der ist nach Nordpol gegangen, hat es angefangen. Der ist mit Skier zu der Küste, dann ist er mit Segelboot nach Alaska, in Alaska auf ein Fahrrad gestiegen und bis Kap Horn gefahren. Also das Ding hat 535 Tage gedauert, aber er ist dann mit Fahrrad bis Kap Horn. Und dann hat er gesagt, dann hat das Scheiß eigentlich angefangen. Dann ist er mit Segelboot so Antarktika rüber und dann, glaube 65 Tage mit minus 60 Grad, 2500 Kilometer mit Ski zum Südpol. Anyway, er steht auf dem Dach und trinke Wein und dann sagt er, wer kommt mit nach Himalaya? Und ich, gut drauf, Sonne, ein bisschen Wein und so. Ich komme mit. Ich war Elite-Soldat für gefühlte jetzt 40 Jahre, aber ich komme mit. Da sind wir ein paar Jungs dann nach Kathmandu und dann hoch, dann über 5000 Meter. Und ich habe nicht trainiert. Und wir wissen ja das ja alles, das ist einfach 80% Kopf. Ne? Ich meine, der Körper muss natürlich auch mitmachen, aber ist 80% Kopf. Anyway, ging dann Richtung Basecamp, Mount Everest, und dann war ich in Gokyo-Ri. Das ist dann über 5000, habe ich dann noch Höhenkrankheit bekommen. So, dann bin ich runter. Ein Monat später habe ich an meinen Vater gedacht und gesagt, pass auf, ich habe keine Bilder mit meinem Vater. Weißt du, der hatte kein Geld. Aber ich sagte, wir haben nicht Würstchen gegrillt oder so gesältet zusammen und so. Papa hat das nicht verstanden. Und da kommen wir zu Soul Level. Das musste ich auch unbedingt erzählen. Und da habe ich gesagt, ich will jetzt diese Bild mit meinen Söhnen, die ihren Enkelkinder zeigen kann, wenn ich nicht mehr da bin. Ich hole dann meine Söhne. Erst fliege ich nach Stockholm zu Johann. Er sagt, du musst mir helfen, dass ich da mir nicht blamieren. Und dann habe ich meine Söhne jetzt in Brenners auf einen Sonntagabend geholt. Und die haben gedacht, Papa, was ist? Und haben gesagt, pass auf, in einem Monat besteigen wir Kilimanjaro. 5.900. Okay? Papa trainiert dieses Mal zweimal am Tag. Okay? Das wird, und meine Söhne so, sagt, Papa hat eine eigene Expedition, wir haben eigene Träger, wir haben Sauerstoff, wir besteigen jetzt Kilimanjaro. Okay? Haben wir denn getan? Also wir haben das geschafft zusammen. Ich habe dieses Bild oben, wo wir oben stand. Ich habe gelitten wie ein Hund vom Basecamp 4-6, 12 Stunden hochgehen in der Nacht und so. Aber wir haben das geschafft, weil ich unbedingt dieses Bild, was ich mir gewünscht hätte mit meinem Vater.
Das hast du praktisch, die Legacy hast du praktisch geprägt und hast einfach mit deinen Söhnen sozusagen das fortgesetzt, was du so nur im Kopf hattest.
Ja,
praktisch,
und ich wollte dieses Bild oben über die Wolken bei der Gletscher oben, Kilimanjaro. Mhm. Und das können die jetzt dann deren Enkelkinder zeigen.
In welcher Form hast du mit Boris Becker zusammengearbeitet?
Ich glaube, es war 2004, 2003, 4 oder 5, ein paar Jahre. Ich kannte ja Boris sehr lange, weil ich war sogar in Monte Carlo in Jimmys mit Boris, standen wir zusammen ein paar Monate vorher Wimbledon gewonnen hat.
Im Tirek zusammen wahrscheinlich.
Ja, der Tirek war auch da, aber das kannte ich nicht. Aber das war, damals war die, nach der Jimmy Connors Thema, war der McDonald's Tennis Union war Thomas Muster und Boris. So, und wir standen da beide.
Thomas Muster, für die, die ihn nicht kennen, der Alpen Boris, der österreichische Tennisstar zu den frühen, genau, 90ern. Ne?
Genau, sorry, ja, genau. Mhm. Und Boris und ich standen da und dann kam Caroline Monaco rein und wir standen da beide fasziniert, weil es wirklich tatsächlich eine der schönsten Frauen, der lebt, so, ne? Und anyway, der war dann davor, und wir kannten uns immer, denn der Compact Grand Slam Cup dürfte ja erst nicht spielen, weil der Tiriak war ja gegen Axel. Und dann, irgendwann, kamen wir dann so sagen, komm, ich helfe dir jetzt, weil Boris ja viele Manager hatte und der Axel ist dann ja auch gestorben. Und, mit Tiriak hat er dann nicht länger gearbeitet. Und, ich habe mir sehr viel beschäftigt mit ihm zu helfen, sich neu aufzustellen. Mhm. War nicht so leicht mit ihm, weil der immer besser wusste. Der wurde auch immer ständig von mehreren Leuten beraten. Das ist sehr schwierig. Also wenn irgendetwas anderes wieder kommt, ne? Ich habe mehrere Leute, die verstehen, was ich sage und sagen, das ist der Weg, den ich glaube, wir sollen gehen. Und dann eine Woche später hatte mit jemand anders gesprochen, der natürlich auch kann sein, eine Respektperson ist. Und dann hat er gesagt, nee, ich mache das jetzt anders. Also sehr, sehr verzweifelt. Aber Er ist einer der größten deutschen Sportlegenden. Ne? Das kann man
absolut
nicht
wissen. Das ist gar keine Frage. Ich habe mir natürlich ein bisschen deine Unterlagen auch angeschaut, was du alles vermittelst oder vermitteln möchtest deinen Klienten. Und als ich die umsetzbaren Einkommensstrategien gesehen habe, dachte ich, da hat aber einer deiner Klienten nicht so richtig zugehört.
Ja, aber das, was du jetzt gesehen hast, ist das, was ich jetzt coache. Das ist eigentlich die Ergebnisse von alles, was ich vorher gelernt
okay.
habe.
Ach so, okay.
Ich hätte das gerne früher gewusst.
Okay.
Aber okay. Das ist jetzt das, was ich da der Schlussfolgerung, weil das, was ich jetzt versuche zu coachen, sind natürlich normale, talentierte Menschen, weil ich 100% Überzeugung bin, dass wir alle ein Talent haben. Und da habe ich oft diskutiert, auch mit ganz großen, ja, aber Talent funktioniert nur in Verbindung mit Intelligenz.
Oder Fleiß.
Fleiß sowieso, aber Intelligenz auch. Und da habe ich gesagt, okay, das stimmt schon, aber jeder Mensch kann einen Schritt zurücknehmen, wo du sagst, was das heißt. Und ich gebe dir ein gutes Beispiel auch da. Es kam eine junge Mensch zu mir und sagte, was ist deine Träume, was willst du machen? Sagte, ich will Astronaut werden. Da habe ich gesagt, das ist natürlich ein bisschen tough, ne? Weil es gibt nicht so viele Raumprogramme. Ne? Aber darf ich dir fragen jetzt, warum du das werden willst? Weil in diesem Beruf ist das Raketen, ist das Engineering, ist das Space, ist das Abenteuer. Weil jetzt kommt's. Ich stand bei einem Tennisturnier und plötzlich kriegte ich von einer Journalistin eine Frage. Herr Olsson, Sie wollten ja selbst Tennisspieler werden, aber war nicht gut genug. Jetzt arbeiten Sie mit einer, der Nummer eins der Welt war. Ist das jetzt eine Art Kompensation für das, was Sie selbst nicht fähig war? Und da habe ich also, wow, so habe ich das nicht gesehen. Aber ich war sehr dankbar für die Frage, weil ich bin in Tennis geblieben. Weißt du, wenn ich sage, ich stehe nicht unten auf dem Platz, aber war dann einer der Manager von Boris Becker. Ich habe auch mit Niklas Kiewer gearbeitet und ich bin sehr nah an Björn Borgen, habe viel mit Björn trainiert und so. Dann war ich auch Marketingchef von Compact Grand Slam Cup und Sat.1 haben wir alle ATP-Turniere gehabt. Das heißt, ich bin in mein Feld geblieben. Das heißt, ich muss jetzt denn nicht enttäuscht Tennis abgeben, weil ich nicht selbst spielen konnte. Aber das heißt, du kannst ja in dein Feld bleiben und du kannst, wenn du selbst sagst, ich will forschen oder ich will Menschen helfen oder ich will Bauer werden und so weiter. Viele fühlen nicht, was die eigentlich wollen. Und
Purpose, würde man neudeutsch sagen. Oder?
Und the Purpose. Und wir haben alle unsere Lebensplan in uns. Wir sind geboren mit dem Lebensplan. Manche Menschen finden die. Die anderen finden die nicht. Und jetzt kommen wir zu dem ganz wichtigen Thema mit toxischem Umfeld. Also meine Frau und ich, also Claudel, sie ist auch eine bekannte deutsche Schauspielerin, wir haben eine Hausregel, das heißt bei uns arschlochfreie Zone. Wir lassen keine Arschlöcher in unsere Nähe. Hätte ich viel früher machen müssen, aber das ist dann der erste Tipp an allen.
Und sagen wir übrigens auch, wer die Aldente.
Ist das so?
Ich hatte gestern ein Vorstellungsgespräch und ich schaue mir die Leute mal sehr genau an.
Ja.
Wir haben ganz tolle BewerberInnen, also ganz fein. Ich schaue vor allem immer auf die Menschen.
Ja, klar.
Und der habe ich dann auch erklärt, es geht uns nicht nur darum, dass du talentiert bist und dass du auf Zack bist, das erwarte ich so oder so, sondern dass du als Mensch gut hier reinpasst und dass du ein bisschen auch für das stehst, was alle hier auszeichnet. Es sind lauter unterschiedliche Menschen hier, aber die verbindet etwas.
Ja.
Und das eine ist, dass sie, darauf achte ich immer, du musst über dich selbst lachen können, das finde ich unglaublich wichtig. Und du musst helfen und unterstützen wollen, wann immer es geht, ohne dass du drüber nachdenkst. Und wenn du diese beiden Kriterien mitbringst, dann funktioniert das so wunderbar. Das fügt sich ein. Egal, man kann ganz unterschiedlich sein. Und da habe ich auch gesagt, weil ich auch, ja, auch ein, zwei Jahre auf dieser Welt bin, ich brauche das nicht mehr. Man darf nicht die Zeit vergeuden mit Menschen, die einem Energie rauben. Und das ist die arschlochfreie Zone.
Und jetzt würde ich das, was du gesagt hast, weil das absolut richtig ist, das ist ja etwas, was wir beide nicht erfunden haben. Sondern entweder ist das Gleiche, bin ich jetzt ein anderen Papa, so meine Kinder, als ich, dass mein Vater es war, obwohl mein Vater sie geliebt hat und so. Jetzt kommt zu dem Punkt, wir saßen in Käfer hier mit Mohammed Ali und seiner Frau, Loni Ali und meine Ex-Frau und die Kinder, und Mohammed hat dann Bilder gemalt mit meinen Kindern und ich habe mit Loni gesprochen. Loni ist eine der intelligentesten Frauen, die ich kenne. Sie war in der Ethik Committee Obama und sie leitet der Ali Center in Louisville. Da bin ich jetzt in die International Board, also das größte Ehre überhaupt. Dann sitzen wir da und dann sagt sie, und das ist höchstwahrscheinlich eine der wichtigsten Botschaften, die ich jetzt in diese Podcast mitgeben kann. Und das kommt nicht von mir, ist nicht meine These, es kommt von Mohammed Ali, okay? So, jetzt sagte sie, Peter, glaubst du an Wiedergeburt? Und in dem Moment habe ich kurz nachgedacht, weil bei dem musste man manchmal so ein bisschen überlegen, wie man das formuliert. Und in dieser Zwischenzeit hat sie gesagt, nee, du bist ja Schwede, ne? Das heißt dann evangelisch, protestantisch, dann eher nicht. Und dann habe ich gesagt zu ihr, warte. Nein. Ich glaube schon, dass die Seele wandern kann, also Energie im Universum. Aber ich beschäftige mich jetzt nur mit dieses Leben. Ich mache mir nicht so viel Gedanken, was danach kommt, weil das werden wir dann sehen. Aber ich beschäftige mich mit diesem Leben. Dann sagt sie zu mir, ich habe in der letzten Zeit so viele dumme Menschen getroffen. Ich schwöre dir, die sind das erste Mal hier. Ich lag am Boden lachen. Ich kam dann hoch und der sagte, ich glaube, hier habe ich in der letzten Zeit sehr viele Menschen getroffen, die das zweite oder dritte Mal hier sind, weil die denken, die wissen alles und die wissen, wie alles funktioniert, und eigentlich wissen sie einen Scheiß. So, jetzt bitte von Mohammed Ali, nächstes Mal, wenn ihr mit komischen Leuten sitzt, fragt die einfach ganz höflich, Entschuldigung, darf ich fragen, sind sie das zweite oder dritte Mal hier? Weil jetzt kommt's. Es gibt drei Dinge, die entscheidend sind. Eine ist, ich habe immer diese unglaubliche Dankbarkeit. Ich will immer Menschen helfen, was ja gut ist. Ist nur wichtig, dass man Menschen hilft, die auch geholfen werden wollen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe das große Glück, dass ich auf einem bestimmten Seelenlevel bin, dann sage ich zu dem, komm zu mir, ich helfe dir. Ich bringe dir in diese Welt rein, ich erkläre dir, wie es funktioniert. Funktioniert nie. Es ist, leider müssen die Menschen ihren eigenen Zyklus durchgehen. Zweitens, wenn du nicht mehr Lust hast, dann bist du der Arschloch. Das heißt, ich unterstütze das nicht mehr. Ist ja nicht, dass die dann kommen und sagen, toll, dass du jetzt versucht hast und so weiter. Nee, weil die es immer noch nicht kapiert. Und der dritte Punkt, und das ist das Allerentscheidende ist, es hindert dich selbst, auf ein höheren Seelenlevel zu kommen, wenn du immer mit Menschen hängst, die auf einem niederen Seelenlevel ist. Und das hat nicht mit Intelligenz oder mit Geld zu tun, sondern nur der Verständnis, warum wir hier sind. Also wenn deswegen funktioniert das so unglaublich toll mit meiner Frau, weil wir auf der gleichen Seelenlevel sind. Egal welches Level jetzt das ist, 6, 7, 8, 9, 15, das spielt keine Rolle. Weil wir, warum funktioniert unsere Ehe so gut? Weil wir miteinander so gut kommunizieren können.
Kennst du das Buch Celestine Prophecy?
Habe ich von gehört. Es gibt ja viele Bücher über dieses Thema.
Das ist aus den 90ern, hatte ich das gelesen, Celestine Prophecy.
Ja.
Und da geht es genau um dieses Thema. Da macht jemand eine Reise und dann findet man plötzlich Menschen, wo man sagt, das ist wie eine Energie, die aufeinander trifft. Ja. Und man sieht es irgendwie und man erkennt es irgendwie. Das hatte ich gelesen, da war ich gerade in Kanada, ging in eine Bar und unterhielt mich mit einer sehr hübschen Barkeeperin. Und die sagt unvermittelt zu mir, you read the Celestine Prophecy. I can see that. Und das, ich fand das ein bisschen spooky, muss ich echt sagen, oder so. Aber gleichzeitig natürlich total schön, weil das so mystisch war. Weil die auch genau, das hat ja natürlich ein bisschen was Esoterisches an sich, aber gleichzeitig so, was du gerade gesagt hast, mit der Energie, die zurückkommt. Das ist ja ein physikalisches Gesetz, dass Energie auch nicht verloren geht. Das hatte ich dort ganz stark gespürt. Und was du mir gerade erzählt hast, ich bin sehr dankbar dafür, das geht genau in diese Richtung eigentlich, dass man manchmal sich selber einfach ein bisschen zurücknimmt und das ganze große Ganze einfach akzeptiert, in einer gewissen Form auch.
Und der Ron, also nicht nur, dass ich jetzt diese Mentoren hatte, sondern die hatten ja alle eine bestimmte Funktion. Das sind nicht alle gleich. Und der Ron hat mir damals Chicken Soup, Thoughts Are Things, Jonathan Möwe, Bridge Across Forever, alle diese Bücher, Sky's the Limit, alle diese Bücher haben wir dann in den 90er, sogar in der 80er gelesen. Das war so die Phase, wo diese Neudenken kam. Mhm. Jetzt hast du natürlich viele Menschen, die lesen das. Warum schaffen sie das denn nicht umzusetzen? Warum gehst du so das 10 Gebote in der Kirche, kriegst du jede Wochenende mit oder deine Eltern und so? Warum lebt 95% nicht danach? Das heißt, oft sind sie nicht in der Lage, das umzusetzen. Und in dem Moment habe ich tatsächlich für mich sehr viel geändert, weil zum Beispiel mein Vater, ne? Mein Vater, der hat mich in keinster Weise geholfen, mich vorzubereiten auf das, was ich will. Aber wenn er nicht fähig ist, so tun, kann ich nicht ihn bestrafen für etwas, was er nicht kann. Der hat gedacht, liebevoll, alles ist in Ordnung. Mein Sohn ist selbstständig, mein Sohn mag das. Deswegen hat er das ja nicht böse oder absichtlich gemacht. Wenn ich sage, ich will Astronaut werden, dann kann er ja nicht sauer sein, dass mein Vater nicht mehr ein Raket baut oder erklärt, wie der All funktioniert oder wie ich zur NASA kommt. Kann ich ja nicht böse sein, weil es nicht kann. Und deswegen habe ich auch so meine Frau auch gesehen, weil Claudel war ja 22 Jahre bei unter uns, jeden Tag RTL. Und durch mir jetzt lebt sie eigentlich das, was sie eigentlich leben wollte. Und das ist auch meine Aufgabe. Das ist, wenn man das Soulmate nennt oder so, spielt keine Rolle. Aber ich habe mal meine Frau gesehen, und das ist auch ein gravierendes Problem. Sie hat nur 30% ihrer Fähigkeiten genutzt. Nur das Problem war, sie war so erfolgreich mit der 30, dass sie gar nicht nach der 70 gesucht hat. Und ich sage zu ihr, Schatz, du wirst immer schöner, du erfaltest dich, und sagst sie, nee, das ist, weil du mich liebst und schützt. Ja, tue ich, aber das kann nur passieren, wenn das in dir drin ist. Ich kann nicht, wenn ich dich liebe und dich stütze, wärst du plötzlich nicht ein anderer Mensch. Das heißt, ich ermögliche dir, das jetzt anders so auszuleben, weil ich das dir unterstütze. Sie war dann früher in einer Ehe, wo es nicht so gut, wo sie klein gehalten worden ist. Das heißt, dieses Thema mit toxischen Menschen um dir wird immer, immer, immer wichtiger. Und da habe ich immer meine Netzwerk, weil es hat, ich habe so Königshäuser. Irgendwann wurde auch Prinz Albert einer der engsten Freunde. Ich war auf seiner Hochzeit, ich war auf der Taufe der Kinder. Ich hatte bei Larissa, meine älteste Tochter jetzt, die Zahnärztin ist, der jetzt zweite Mal Mama geworden ist. Ich hatte ein Bild in ihr Zimmer, immer wo Prinz Albert sie 8 Monate alt zum Küssen gibt, auf der Bäckchen. Und wenn sie geheiratet hat, musste ich das jetzt tatsächlich sagen. Ich sagte, weil ich habe oft zu dir gesagt, Schatz, da kriegst du einen Kuss von einem richtigen Prinz. Und die Larissa hat immer gesagt, wenn sie klein war, nein, Papa, nein. Doch, Schatz, guck, das ist ein richtiger Prinz. Sagt sie, nein, der hat kein weiße Haare und kein Pferd. Das musste ich jetzt bei der Hochzeit sagen. Da habe ich auch aufgegeben. Also der hat ja weniger Haare so wie ich und hat 100
kann
Pferde.
Kann man aber auch feststellen.
Ja.
Genau, das stimmt.
Nein. Und dass ich so einen unglaublichen globalen Netzwerk, das ist das, was ich neben meinen Kindern am allerstolzesten bin. Weil die sind nicht mit mir, weil ich etwas besitzt oder weil ich Macht hat oder ich kann dir etwas geben, sondern tatsächlich Freunde. Und
weil du bist.
Was sagst du?
Weil du bist.
Ja, und auch mich traut zu sein, weil ich kriege oft so Unternehmer oder so, die kommen zu mir, ja, ich habe kein Selbstvertrauen, ich muss jetzt stärker werden und so. Ich sagte, stopp sofort. Du bist gut, wie du bist. Ich saß auf Mallorca letztes Jahr mit einem meiner größten Idolen, saß ich beim Abendessen mit Boris neben Richard Branson. Okay? Mhm. Richard ist für mich eine meiner Business Gurus. Okay? So, dann habe ich das Glück, dass Richard mit mir gesprochen hat. Und ich sage dann so alle, er muss verstehen, dass wenn der mit dir spricht, wenn du versuchst, etwas zu sein, was du nicht bist, durchleuchtet er dich in 3 Sätze, sogar 2. Und in dem Moment bist du bei ihm abgeschaltet. Das heißt, du kannst nur sein, wie du bist. Und das ist gut genug. Und wenn du zu mir kommst, und das passiert ja oft, und sagt, ich muss etwas tun, ich bin jetzt Anwalt oder ich habe das in der Firma, habe Kinder. Scheiße, wie geht's weiter im Leben? Was ist der nächste Schritt? Was kann ich tun und so? Und dann sage ich immer, basiert auf dieser Thesen von Mohammed, ist, erstens will ich dir sagen, dass du denkst, dass es richtig schlecht ist, weil du dich Sorgen machst über die Zukunft. Eigentlich ist das Beste, was dir passieren kann. Weil das bedeutet, dass deine Seele so dir sagt, er will auf eine höhere Ebene. Es gibt so viele Menschen, die laufen einfach rum und denken einfach, die sind geil. Okay? Und versteht eigentlich nichts. Und dann hast du die, die ständig sich verbessern will, die ständig dann sagt, ich will auf einen höheren Level. Und da hängt natürlich zusammen, mit welchen Leuten du zusammen bist. Und er sagt, wie baust du ein Netzwerk? Er sagt, ja, erst musst du verstehen, und das ist gut in Schweden, das zu lernen. Wenn du jetzt eingeladen bist, so ein Top-Event, dann nimmst du mich mit, okay? Dann kommen wir dahin, in Schweden ist das so, dann sagst du so, der Host, sagst du dann, ich habe jetzt Peter mitgenommen, er ist ein Freund von mir, und der sagt dann direkt, okay, weil er weiß, du nimmst keinen Arschloch mit, weil dann wirst du selbst nie mehr eingeladen. Das heißt, du hast einen Vertrauensvorsprung. So, dann gehst du nicht rein und stell dir vor und sagt, was du hast oder was du fährst oder was du tust oder guckt, wer kann ein Foto, sondern du musst verstehen, dass du erst akzeptiert wirst. Du musst akzeptiert. Dann kommst du nächste Mal mit, sagt, der Peter Ulsson ist wieder dabei. Gut, der ist ganz lustig, der hört zu, so, der macht keine Affe. Das heißt, du musst erst akzeptiert werden. Wenn das dann weitergeht, die nächste Stufe ist dann respektiert. Dann fangen sie an zu sagen, was machst du? Ne, so, was machst du und so weiter. Dann kriegen sie das mit. Und in der dritten Stufe erst kannst du überlegen, mit dem Geschäfte zu machen oder eine Freundschaft aufzubauen. Aber das gibt diese...
Wie so ein Persönlichkeitsfunnel,
ja, den du ganz so beschreibst. Ja, ja, genau, weil ich sagte, wenn du da so pushy kommst auf ein bestimmtes Level, oh Gott, die haben keinen Bock drauf. Und der andere Ding ist, letzte Ding ist, ich habe auch mein Netzwerk in drei Kategorien aufgeteilt. Das machen die meisten Menschen nicht. Der erste ist mein Netz. Das ist meine Mentoren, meine Schulfreunden, meine Familie, das heißt, die Menschen,
inner circle sozusagen.
Die Menschen, die immer da sind, sind live Friends und so. Die zweite Kategorie ist dann Business-Leute, die kommen und gehen. Das sind Leute, also das kann auch ein Star sein, die ich mit ein paar Jahren arbeitet und dann ist er nicht mehr da. Das heißt, das ist und der dritte Kategorie, die ich immer extrem viel Wert drauf gelegt hat, ist das sogenannte inspirierende Feld. Das heißt, das sind Menschen. Wenn ich zum Beispiel jetzt auf Mallorca jetzt, gehe ich dann ab, manchmal Tischtennis spiele mit Frank Elsner. Ne? Also Frank ist für mich der größte Talentscout, den Deutschland jemals hatte, mit Gottschalk, Jauch, alle. Und Erfinder von Wetten, dass und Nobelpreis-Files habe ich weltweit vermarktet mit ihm. Das sind Leute, die 2,5 Stunden, 3 Stunden mit Frank, ist für mich, als hätte ich 4 Wochen mit anderen Menschen zusammen. Es lädt meine Batterien auf. Mhm. Da geht es um Familie, da geht es um leider auch seine Krankheit jetzt, aber das geht um seine Familie und wie ist denn Wetten, das in der Küche entstanden und so. Und dafür habe ich immer diese inspirierende Feld auch gehabt. Weil von wem lerne ich, wenn ich kein Akademiker bin? Meine Kinder sind alle in Unis gegangen, meine älteste Tochter ist Ärztin, also wir haben vorher keine Ärztin in der Familie gehabt. Ich bin kein Akademiker, so von wem soll ich denn lernen? Von den Leuten, die wissen, wie es geht und die es erlebt hat, aber auch die Werte hat, die ich auch vertrete.
Ich kann dir nur sagen, lieber Peter, das ist ein so inspirierendes Gespräch für mich. Also du bist für mich inspirierend, vielen Dank dafür. Du hast mal ein Buch geschrieben, das heißt Erkenne dein Talent. Mhm. Dann stelle ich dir eine einfache Frage. Wie erkenne ich denn mein Talent?
Erstens war der Buch damals gemeint, habe ich ja jetzt, ich glaube, 2011 oder so geschrieben, 2012. Es war denn, weil ein Schwede, kann, was du vorher gesagt hast, ein Schwede kann über sich selbst lachen. Das ist leider nicht so, dass jeder Deutsche über sich selbst lachen kann. Es steht doch nicht so, es ist so seine Fehler, die wir alle zwangsläufig machen, wenn wir versuchen zu gewinnen. Und ich wollte denn alles zurückgeben, was ich gelernt habe. Weil es habe ich ja alles nicht erfunden. Und ich habe alle meine Fehler denen geschrieben und gesagt, bitte mach das nicht. Der Fehler habe ich für dich gemacht, macht nichts. Wenn du unbedingt da in das Loch gehen will, tu es. Ich sagte, macht's nicht, denk nach. Und was sie festgestellt haben, ist, mein Buch hat 8 Kapitel. Ich habe gemerkt, dass die Menschen, die ich kennengelernt habe, die wirklich ernsthaft glaubt, dass die nicht nur erfolgreich und viel Geld hat, sondern glücklich sind, haben alle diese 8 Themen auf der Radar und unter Kontrolle. Und das Problem ist, dass bei 3 Themen schon viele überfordert sind. Du musst alle diese 8, es kann 7 sein, es kann 9 sein, aber du musst dich mit alle diese Themen, zum Beispiel, ich mache jetzt Karriere und kümmere mich später um meine Kinder. Ich schlafe jetzt nicht, weil wenn man geil ist, Superman schläft auch nicht. Und dann kümmere ich mich um meinen Körper später. Ich baue jetzt keine Freunde auf, weil jetzt geht's nur um mich und Gier und mein so. Und nachher kann ich dann feiern gehen und so. Das heißt, der Mohammed hat immer gesagt, so mir 14 Jahre lang, Peter, wir müssen sehen, dass unser Leben nach hinten auch schön ist. Und manchmal hört man ja etwas, aber versteht nicht die richtige Meinung. Weil ich hatte gesagt, Mohammed, es wäre schön, wenn das Leben eine ganze Zeit schön wäre. Aber jetzt mit 64 verstehe ich, was er meint. Was er gemeint hat, ist, wenn du nicht ein gutes Verhältnis hast zu deiner Familie, wenn du nicht ein gutes Verhältnis zu deinen Kindern hast, wenn du die nicht selbst in den Spiegel gucken kannst, wenn du nicht das Gefühl hast, du hast deine Leidenschaft gefolgt und deine Karma ist beschissen, gibt einen Punkt im Leben, wo du mit aller Kohle der Welt nichts mehr ändern kannst. Und das sehe ich zu viele Leute, die einfach verschwindet, die verschwinden. Die haben immer Affe gemacht, überall Saint-Tropez, Monte Carlo, Ibiza, überall und so. Und plötzlich sind sie weg. Ja, weil der es nicht mehr mithalten kann. Die hatten keine anderen Basis, deren Existenz, als immer dieser Theater zu machen. Und die sind nicht mehr glücklich oder die sind noch schlimmer, die werden dann auch gesundheitlich nicht gut. Und was nützt das denn alles? Und Mohammed immer gesagt, am Ende ja, wie gesagt, habe ich ja vorher gesagt, geht's um Momente sammeln und nicht, was du hast. Und er hat gesagt, ich sage das so junge Menschen, überleg das, was du tust. Weil wie du mit anderen Menschen umgehst und wie du alles ist das, was du später in irgendeiner Form in Leben zurückbekommst. Nicht von der Person selbst, sondern in irgendeiner anderen Form. Und ich hatte mit meinen Stars, wo du ja gefragt hast, was hast du mit dem getan? Es gab die befürchtete 60 Fragen von Olson. Das heißt, jede von meinen Stars haben 60 Fragen bekommen, wo sie persönlich beantworten müsste. Und ich habe gesagt, pass auf, es nützt mir jetzt nicht, dass du da lügst, weil diese 60 Fragen liegt bei mir im Safe. Das sieht kein Mensch. Nur, ich kann nur deinen Plan bauen, wenn ich dich richtig verstehe. Und wenn du die Hose nicht runterlässt. Und noch einmal, ich bin der Einzige, der das siehst. Weil basiert auf das, was große Marken wie Porsche oder Ferrari so macht, ist ja, dass du sagst, du hast das Selbstbild, du hast das Fremdbild und du hast da, wo du hingehen willst. Und wenn du das richtig professionell, und das war ja mein Ansatz, ich mache das jetzt professionell. Ich habe das weder erfunden, sondern ich habe gesagt, ich mache jetzt Persönlichkeitsmanagement auf einer anderen Ebene. Und ich habe gesagt, das ist das, wie jemand sich selbst sieht, weil er introvertiert oder extrovertiert oder weil er mit Menschen Vorträge halten will, was seine Schwächen sind, was sind die Stärken und so. Müssen Sie die befürchtete 60 Fragen von Olson. Und dann haben wir Marktforschung gemacht, wie die Öffentlichkeit die gesehen haben. Und diese Bild zusammen haben dann der Strategie gemacht, wo wir in Zukunft hingehen wollen.
Du hast und das erhoben.
Das klingt dann sehr avanciert, aber wenn du damit beschäftigt, es sieht ja immer leicht aus, denn wenn Federer spielt, dann sieht es leicht aus. Der 10.000 Stunden in der Hintersticht sieht ja keine, sondern du siehst ja nur dann das Ergebnis.
Absolut. Sag mal abschließend, also erstmal, es ist so ein Vergnügen. Ich komme mir gerade wie ein Schleimer vor, aber ich finde es wirklich so lustig. Ich hätte auch noch 100 andere Fragen zu Joko Winterscheid und Tokyo Hotel und was du alles gemacht hast. Ich glaube, es schreit nach einer Fortsetzung und da freue ich mich jetzt schon drauf. Was treibst du zurzeit? Und ganz wichtig, weil du gerade davon gesprochen hast, so, welche Ziele hat ein Peter Olsson jetzt noch, der so viel erreicht hat und so viel gemacht hat?
Ich bin komplett überzeugt, dass das Beste noch kommt, weil ich seit längerem nicht etwas beweisen muss und ich muss da nicht etwas anstreben. So. Und meine Frau, die ist so süß, sie sagt dann, heißt das, dass du jetzt keinen Trieb hast oder dass du nichts hast? Nein, ist komplett umgekehrt. Wenn du keinen Druck hast, und ich meine, ich muss immer noch Geld verdienen und meine alte Firma, das muss man abwickeln und so, aber darum ging es nie für mich. Das ging einfach nur um das weiterentwickelt, jeden Tag versuchen, besser zu werden. Jeden Tag. Und wir wissen ja alle, und wenn du dann plötzlich mit einem Muhammad Ali arbeiten darfst, als Manager, dann weißt du erst recht, wie wenig du eigentlich weißt. Das heißt, je mehr du weißt, desto mehr weißt du, wie wenig du weißt.
Ich weiß, dass ich nichts weiß.
Genau, der Streben ist immer, und das habe ich, und ich muss für mich selbst manchmal lachen, dass ich diese Flamme auch noch habe. Ich habe genau die gleiche Flamme, als wenn ich damals angefangen habe. Ich habe genau die gleiche Flamme, nur kann ich das anders genießen, weil ich viel mehr Erfahrungen habe. Das heißt, mit welchen Menschen ich das tun, was ich erreichen will und was ich mache. Ich mache sehr viel Speaking, ich mache sehr viel Coaching. Also das, ich will zurückgeben, das, und ich weiß, dass Muhammad Ali von mir erwartet, nicht, dass ich rumlaufe und sage, ich war Manager von Muhammad, sondern ist meine Pflicht, seine Botschaften, seine Lebensphilosophie weiterzugeben. Und ich war bei der Beerdigung in Louisville, 25.000 Leute in der Halle. Und ich stand in dieser, und ich bin immer noch heute, obwohl ich da lange drin war, ganz klein mit Hut. Das heißt, ich spüre denn, das ist der kleine Junge von Stockholm, von der Vorort, von ganz normalen Verhältnissen. Und ich stehe in dieser Hinterraum mit David Beckham, mit Tyson, mit Foreman, mit Bill Clinton, mit Schwarzenegger. Die standen da zusammen, haben gelacht, wo Trump kandidiert hat und sagt, no way, dass er Präsident werden. Da standen die anderen, da war Thomas Bach, die Josep, alle war Sugar Ray Leonard, alle war in diesem Raum. Und alle haben gelacht, der Boxer hat sich ein bisschen gejagt, ein bisschen gealbert. Hollywood-Schauspieler, alle waren da und plötzlich spürte ich, warum sind wir eigentlich so gut drauf? Ne? Weil da ist ja jetzt jemand gestorben. Und dann wurde es mir wirklich massiv klar, dass wir alle so unglaublich glücklich und dankbar waren, dass wir ein Teil seines Lebens sein dürften. Das heißt, der wollte auch nicht, dass wir traurig sind, sondern geh raus, mach weiter, spread the word. Und die Zeremonie war 4 Stunden. Und du hast nicht Hunger, nicht Durst, nichts. Und Mohammed hatte auf der Bühne, obwohl der Muslim war, saß auf der Bühne, alle 5 Weltreligionen. Alle Weltreligionen dürfte reden. Und die Indianer. Das heißt, Mohammed hat das so unglaublich fein zusammengestellt.
Der hat das selbst geplant.
Ja, der wusste ja, der hat ja Parkinson sehr lange, der ging ihm ja nicht so gut.
Ja.
Ich war oft bei dem zu Hause. Man konnte morgens mit ihm reden und abends hat er Schach gespielt. Also das heißt, die Medikamente, die er nehmen müsste, waren sehr, sehr hart für ihn. Aber wenn du mit solchen Menschen arbeiten, ist das jetzt ein bisschen der Verpflichtung, in erster Linie das zurückzugeben. Deswegen bin ich auch mehr Speaking, mehr Coaching. Das will ich jetzt noch mehr weiterentwickeln. Und es geht nicht um mich, ne? Es gibt kein Peter Olsson-Methode oder das geht nie wie dieses Gespräch. Hast du mir jetzt sehr viel persönlich gefragt, wo ich herkomme. Aber die Anekdoten, die ich gebe, ist ja eigentlich von Lebenserfahrungen, die ich gesammelt hat, um Menschen zu helfen, das zu überlegen. Weil entweder trigger ich jetzt etwas, wenn ich etwas erzähle mit 10 Level, oder ich trigger nicht. Also du sagst, viele nehmen das Ding auf und andere nehmen es nicht auf. Aber ich will da mehr konzentrieren. Andere Projekte, die ich habe und so weiter, liegt ein bisschen auf Eis im Moment. Ja, ich helfe sehr viel meiner Frau. Das hatte sie lange nicht und sie verdient jede Stützung. Und ich habe jetzt bessere Ideen denn je, weil ich einfach liebe, was ich mache.
Peter, ich bedanke mich für dieses wirklich sehr, sehr schöne Gespräch, das sehr wertvoll ist. Komischerweise geistert mir die ganze Zeit ein Ausdruck im Kopf: Spirit. Spirit umfasst so ein bisschen das, was ich heute von dir gespürt habe, weil es auch so vielschichtig ist und weil es ganz viel mit Storytelling zu tun hat und auch mit Menschen an sich, mit Energie. Davon hast du uns heute wirklich einen Haufen geschenkt. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir das Beste und hoffe, dass wir uns mal wieder treffen.
Absolut. Und danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Das war Lebenslauf unzensiert.
Host Peter Scheels. Leitung Produktion und Redaktion Anna-Maria Brandt. Aufzeichnung, Video und Audio Noah Hugo und Daniel Müller. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Daniel Müller.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.